Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich auf ein ganz besonderes Gespräch mit einem der führenden Experten für Wirtschaft und Finanzpolitik in Deutschland. Mein heutiger Gast ist Präsident eines renommierten Wirtschaftsforschungsinstituts und eine gefragte Stimme, wenn es um ökonomische Entwicklung, Finanzmärkte und die großen wirtschaftspolitischen Herausforderungen unserer Zeit geht. Gemeinsam sprechen wir über die aktuelle wirtschaftliche Lage, die Zukunft des Standorts Deutschland und die Rolle Europas in einer sich verändernden globalen Wirtschaft. Welche Maßnahmen sind jetzt entscheidend, um wirtschaftliches Wachstum zu sichern? Und wie können Politik und Unternehmen auf die aktuellen Herausforderungen reagieren? Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Clemens Fuest. Herzlich willkommen, lieber Clemens Fuest. Ich freue mich wirklich auf das Gespräch. Es gibt so viele Dinge zu besprechen. Ich weiß gar nicht, ob wir das in der Zeit hinbekommen. Fangen wir an mit, wir befinden uns in einer wirtschaftlich herausfordernden Zeit. Also Inflation, hohe Staatsausgaben, Unsicherheiten in der Weltwirtschaft. Herr Fuest, wie würden Sie die aktuelle wirtschaftliche Lage in Deutschland und Europa zusammenfassen?
Man kann sagen, dass die Lage von einer stagnierenden Wirtschaft geprägt ist, die umgeben ist von hoher Unsicherheit. Hohe Unsicherheit nicht nur über die wirtschaftliche Entwicklung, sondern eben insbesondere über die politischen Rahmenbedingungen. Das kann man auch messen. Es gibt Unsicherheitsmaße, die zum Beispiel sich auf Medien stützen und da sieht man, die sind auf Rekordniveaus. Insbesondere natürlich wegen der Trumpschen Politik, aber auch wegen der Situation in der Ukraine, wegen der insgesamt unsicheren geopolitischen Lage. Was sind die Beziehungen zu China? Also da ist viel im Fluss und das belastet die Wirtschaft. Eine Wirtschaft, die eben ohnehin durch die Verwerfung an den Energiemärkten Schwierigkeiten hat, die auch Schwierigkeiten hat, die großen Projekte Klimaschutz, Transformation der Wirtschaft Richtung Nachhaltigkeit aufrechtzuerhalten. Und jetzt wird sie von diesen geopolitischen Spannungen getroffen. Also es ist sehr herausfordernd.
Und ist das schon mehr als eine Herkulesaufgabe, die da auch auf Deutschland, aber vor allen Dingen, glaube ich, auch auf Europa zukommt?
Ja, in der Tat. Viele sprechen ja von einer historischen Zäsur und das ist, glaube ich, auch angemessen, wenn man darüber nachdenkt, was es bedeutet, dass insbesondere die USA sich ja aus Europa zurückzuziehen scheinen. Der militärische Schutz Europas, das war in den letzten 60 Jahren eine und der Grundlagen nicht nur unserer Sicherheit, sondern auch unseres Wirtschaftens. Wer will in einem Wirtschaftsraum investieren, der nicht sicher ist, bei dem vielleicht Krieg droht? Also das sind schon ganz, ganz schwierige Aufgaben, das sind große Herausforderungen.
Und gleich am Anfang unseres Gesprächs, gibt es auch irgendwas Positives, positive Trends, die Sie sehen, wo Sie sagen, oh, das geht jetzt aber doch in die richtige Richtung zunächst einmal. Also wir kommen später noch ein bisschen auf mehr Details, aber dass man so eine Grundverfassung vielleicht findet, wo man sagt, da gibt es doch was, was wir eigentlich ganz gut finden und dann schauen wir mal.
Ich denke, es gibt vielleicht zwei Chancen. Die eine Chance kommt aus dem Bereich der Technologie. Durch Digitalisierung, durch künstliche Intelligenz sind ja große Produktivitätsfortschritte möglich. Wie groß die sind, darüber wird kontrovers diskutiert, wie immer, aber sie könnten erheblich sein. Und das ist ja wirklich eine Chance, könnte auch eine Antwort sein auf die zunehmende Arbeitskräfteknappheit, die ja mit dem demografischen Wandel vor uns steht, ist eine der Herausforderungen. Die andere Chance folgt vielleicht aus diesen Krisen, die wir derzeit haben, wenn die ganze Welt unsicherer wird, wenn andere Regierungen keine verlässlichen Partner mehr sind, insbesondere die USA, dann besteht für Europa vielleicht eine Chance darin, sich als verlässlicher Partner zu positionieren, als eine Region, in der Rechtsstaatlichkeit, Demokratie hochgehalten wird. Und das ist dann attraktiv für andere Länder in der Welt als Partner, für lateinamerikanische Länder, für viele Schwellenländer wie Indien. Darin liegt eine Chance. Es ist vielleicht auch eine Chance darin, dass Europa endlich mal erwachsen werden muss und sich von den USA ein bisschen lösen muss, so schmerzhaft das ist.
Wenn wir uns beispielsweise die Inflation anschauen, man hat so ein bisschen das Gefühl, das scheint im Griff zu sein. Von den ganz hohen Werten ist man deutlich zurückgekommen, was, glaube ich, auch natürlich sehr, sehr gut ist. Bleibt aber trotzdem ein großes Thema. Glauben Sie, dass wir das Problem jetzt wirklich im Griff haben und dass die EZB richtig reagiert hat oder richtig agiert hat? Und wie ist da Ihre Einschätzung?
Wir haben es noch nicht ganz im Griff. Also es war ja immer erwartet worden und das hat sich auch so gezeigt, dass die letzte Meile schwierig wird. Also die Inflation wieder auf 2% oder darunter zu drücken, dass das schwierig sein würde. Und ich denke, das bleibt auch herausfordernd. Wir haben einfach eine Reihe von Kräften, die derzeit eher inflationär wirken. Wenn wir an die Zölle denken, wenn wir daran denken, dass Arbeitskräfte immer knapper werden, wenn wir auch daran denken, dass ja wenig investiert wird in Europa und das Produktionspotenzial dadurch sinkt, gleichzeitig aber insbesondere die Regierung jetzt mit großen Schuldenpaketen die Nachfrage stärken, dann wird es wohl doch so sein, dass der Inflationsdruck bleibt. Ich denke, die EZB hat eindeutige Fehler gemacht. Beim Anstieg der Inflation hat zu spät reagiert. Jetzt nimmt man die Zinsen zurück. Man ist aber auch von EZB-Seite durchaus vorsichtig. Verschiedene Direktoriumsmitglieder haben sich auch geäußert und gesagt, naja, vielleicht geht es doch nicht so schnell runter mit den Zinsen. Und ich glaube, das ist in dem Fall jetzt angemessen. Also ich glaube, es war schon richtig, die Zinsen wieder runterzunehmen. Aber dass man jetzt das Signal gibt, Leute, Vorsicht. Viele denken sicherlich auch an die Erfahrung der 70er Jahre, die Ölpreisschock in den 70er Jahren. Die Schocks damals haben ja auch die Inflation in die Höhe getrieben. Dann kam sie wieder herunter, aber dann ist sie eben zurückgekehrt. Und das will man unbedingt vermeiden. Das ist auch richtig so.
Wie können wir uns als Laien das vorstellen? Wie nah sind Sie persönlich auch an so einem EZB-Gremium dran? Gibt es da Hinterzimmergespräche oder haben Sie die Handynummer von den Leuten beispielsweise oder vor allen Dingen haben die Ihre Handynummer, wo man einfach auch mal sagt, hey, das sind ja Europäer in aller Regel. Das sind ja nicht per se auch nur Deutsche, die dieses Gremium besetzen. Gibt ja schon auch regionale Unterschiede und auch Tendenzen und es gibt auch regionale Befindlichkeiten an der einen oder anderen Stelle. Gibt es einen Austausch auf informeller Ebene? Wie darf man sich das vorstellen?
Also ich bin nicht sehr nah an der EZB und an den Leuten. Ich kenne viele Direktoriumsmitglieder, bin mit denen auch in Kontakt oder man trifft sich mal in Runden. Es sind häufig größere Runden, in denen Dinge diskutiert werden. Das geht ja heute auch problemlos online. Also da gibt es schon einen andauerndes Gespräch, aber ich bin jetzt nicht in besonderer Weise nah an der EZB. Ich bin ja selbst von meiner wissenschaftlichen Arbeit her kein Spezialist in Geldpolitik, sondern mein Gebiet ist eher die Finanzpolitik. Also bin sicherlich näher dran an den Finanzpolitikern und Finanzpolitik findet eben eher in Berlin statt.
Oh, okay. Und einige Marktteilnehmer, und ich habe das in letzter Zeit des häufigeren gelesen und gehört, und da ist mir richtig der Schreck in die Glieder gefahren, da tauchte das Wort Stagflation auf. Können Sie uns eine Einschätzung zu diesem Thema geben? Ich glaube, das ist eine Wahrnehmung, die nicht ganz falsch ist. Ne?
Ja, das ist absolut richtig. Wenn wir uns Deutschland anschauen, in Deutschland liegt die Inflation, insbesondere die Kerninflation, also die Inflation ohne Energie und Lebensmittel, ja so zwischen 2 und 3%, derzeit sogar näher an 3. Und vor dem Hintergrund ist es schon problematisch, dass das Wachstum bei 0 ist. Also 0% mit Inflation, die über dem Inflationsziel liegt, das bezeichnet man als Stagflation. Und Stagflation ist deshalb tückisch, weil die Politik nicht so viele Rezepte hat, um dagegen anzugehen. Klassisch ist ja in einer stagnierenden Wirtschaft, da schiebt die Politik die Nachfrage an, aber die Nachfrage ist ja bei Inflation definitionsgemäß gar nicht das Problem, sondern Stagflationssituationen kommen durch eine Beschränkung des gesamtwirtschaftlichen Angebots. Wenn also das Angebot sinkt und dadurch die Preise steigen, dann steht die Zentralbank vor der unangenehmen Aufgabe, durch Zinserhöhungen auch die Nachfrage auf das niedrige Niveau herunterzudrücken, damit es nicht zur Inflation kommt. Und das ist eine unangenehme Lage. Dann kommt natürlich auch Kritik auf. Wie könnt ihr die Zinsen erhöhen in einer stagnierenden Wirtschaft? Und dann ist eben die Zentralbank in der unangenehmen Situation, wählen zu müssen zwischen dem Zulassen von zu viel Inflation und dem Zulassen von Stagnation. Man muss dann an der Angebotsseite der Wirtschaft arbeiten, aber das ist mühsam, da braucht man Reformen, da braucht man Strukturreformen, wie man sagt, die dann zu mehr Angebot am Ende hoffentlich führen. Also Stagflation ist deutlich schwieriger zu managen als klassische Konjunkturkrisen, wo es an der Nachfrage fehlt.
Also es ist etwas, was man auf gar keinen Fall haben möchte.
Das ist etwas, was man nicht haben möchte, aber leider etwas, das uns die nächsten Jahre wohl begleiten wird, weil eben zum Beispiel durch demografischen Wandel die Angebotskräfte belastet werden.
Die Bundesregierung hat kürzlich ein neues Sondervermögen beschlossen. Also nein, noch nicht die Bundesregierung, aber die demnächst wahrscheinlich möglicherweise Bundesregierung. Können Sie uns noch mal kurz erläutern, worum es da tatsächlich geht und warum heißt es überhaupt Sondervermögen? Haben Sie eine Idee, wer das damals erfunden hat und wer so smart gewesen ist, den Salzstreuer da rauszuholen? Weil schon ein kurioser Begriff, oder?
Ja, die Idee ist, dass man zwei Seiten hat in einer Bilanz. Wenn man Schulden macht, dann erwirbt man hoffentlich auch Vermögen damit, weil es sicher ist, das sind die Schulden. Insofern sollte man es eigentlich lieber Sonderverschuldung nennen. Und was nicht so sicher ist, ist, ob damit wirklich Vermögen gebildet wird oder ob das Geld für Konsum ausgegeben wird. Es ist ja so, dass Deutschland die viel zitierte Schuldenbremse hat. 0,35% des BIP, konjunkturbereinigt, darf die Neuverschuldung nicht übersteigen und man hat jetzt in jedenfalls in Normalsituation und man hat jetzt die Möglichkeit, in der Verfassung diese Sonderverschuldung zu verankern. Das hat man zum Beispiel gemacht nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, 100 Milliarden Sonderverschuldung für die Bundeswehr in der Verfassung verankert. Und jetzt hat die neue Regierung das Niederfahr und das Parlament, Bundestag und dann auch Bundesrat haben also beschlossen, die Verfassung zu ändern. Dafür brauchen wir eine Zweidrittelmehrheit und eben ein solches neues Sondervermögen zu installieren für Infrastruktur, wie man das genannt hat. Außerdem hat man ja die Schuldenbremse reformiert, damit man mehr Schulden machen kann für Verteidigungsausgaben. Das ist sozusagen die nächste Sonderverschuldung. Aber das tatsächlich das Sondervermögen hat man jetzt beschlossen für Infrastruktur.
Und nur, dass wir das alle richtig verstehen. Ich glaube, Christian Lindner hat mantraartig darauf hingewiesen, dass selbst die alte Schuldenbremse, wenn ich das mal so nennen darf, mit diesen 0,35, da sprachen wir auch von 50 plus Milliarden Neuverschuldung, die möglich waren pro Jahr. Ist korrekt, oder?
Ja, nur in einer schlechten Situation. 0,35% des Bruttoinlandsprodukts, das sind ja eher so 15 Milliarden. Aber es gibt natürlich Situationen, in der eine, wie man sagt, eine Produktionslücke entsteht, also das Produktionspotenzial stark unterausgelastet ist und dann lässt diese Schuldenbremse mehr Schulden zu. Die atmet also schon durchaus ein bisschen mit der Konjunktur. Ja, man darf Schulden machen, allerdings sind die nicht so besonders hoch. Nun gibt es auch bei der Schuldenbremse darüber hinaus verschiedene Umgehungsmöglichkeiten, zum Beispiel finanzielle Transaktionen, wie man sagt. Es ist also möglich, wenn der Staat beispielsweise der Bahn Geld geben will, dass er sich dann über die Schuldenbremse hinaus Geld leiht und dieses Darlehen weiterreicht an die Bahn. Also da könnte man sagen, das ist ein bisschen ein Buchungstrick. Man kann auch sagen, naja, er wirbt ja eine Forderung, aber die Frage ist natürlich, wird die eigentlich bedient? Also es gibt da schon verschiedene Umgehungsmöglichkeiten. Es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, Notlagen auszurufen. Das ist ja auch genutzt worden, natürlich in der Pandemie beispielsweise. Also es ist nicht so, dass man unter der Schuldenbremse keine Schulden machen darf. Allerdings, es hat ja auch ein Verfassungsgerichtsurteil dazu gegeben, es war eben schon eine wirksame Begrenzung der Verschuldung. Und obwohl das jetzt gelockert worden ist, bleibt diese Wirksamkeit durchaus erhalten.
Und wie ist Ihre persönliche Meinung dazu?
Ja, meine persönliche Meinung dazu ist, dass es richtig war, Verschuldungsspielräume zu schaffen, insbesondere für Verteidigung. Man muss eigentlich Verteidigung aus laufenden Steuereinnahmen zahlen, aber wenn man einen sehr schnellen Aufwuchs plötzlich braucht, dann ist es richtig, den vorübergehend mit Schulden zu finanzieren. Die Theorie, die dahinter steht, heißt Steuerglättungstheorie. Das heißt, man will nicht plötzlich Steuern riesig anheben oder Ausgaben sehr, sehr stark herunternehmen von einem Jahr auf das andere, sondern man will das ein bisschen glätten über die Zeit. Das heißt allerdings, dass man vorübergehend Schulden macht und nicht permanent. Jetzt hat man bei der Reform der Schuldenbremse Spielräume geschaffen für permanente Verschuldung, für Verteidigung, das heißt permanente Neuverschuldung. Verteidigungsausgaben oberhalb von 1% des BIP dürfen mit Schulden finanziert werden. Das finde ich problematisch. Man kann das insofern vertreten, als das dann bedeutet, im Vergleich zu einem Sondervermögen, hat man eben unbegrenzte Verschuldungsspielräume und vielleicht ist das etwas, was wir brauchen angesichts der geopolitischen Situation. Aber selbst bei geopolitischer Bedrohung muss man langfristig das Militär aus laufenden Einnahmen bezahlen, denn es ist ja nicht so, dass da Geld ausgegeben wird, investiert wird und dann künftig höhere Steuereinnahmen reinkommen, sodass man da die Schulden bedienen kann. Das ist ja Verteidigung nicht so, Sicherheit ist eben Konsum. Insofern haben wir da ein Problem, beziehungsweise wir müssen jetzt zusehen, dass wir in den nächsten Jahren Ausgaben umschichten und die Verteidigungsausgaben eben immer stärker wieder durch Steuern finanzieren. Das Sondervermögen für Infrastruktur halte ich für schlechter begründet. Das kann man trotzdem machen, wenn man wirklich Nettoinvestitionen durchführt. Das heißt, wenn der Kapitalstock des Staates steigt, kann man rechtfertigen, dass man auch Schulden dafür aufnimmt. Man muss nur bedenken, diese Rechtfertigung, die besteht eigentlich in der Aussage, dass künftige Generationen an den Kosten dieses Kapitalstocks beteiligt werden müssen. Jetzt hat diese Generation den Kapitalstock verfallen lassen in Deutschland, den öffentlichen Kapitalstock, und sagt jetzt aber, künftige Generationen sollen jetzt daran helfen, dass zu reparieren. Also aus der Sicht der jungen Generation ist es nicht so sonderlich erfreulich. Da wäre es vielleicht eher angemessen, wenn man sagen würde, na ja, da müssen aber auch die vorhandenen Generationen schon durch Konsumverzicht ein bisschen beitragen. Also Umschichtung von Ausgaben, auch so kann man ja investieren. Aber das ist am Ende eine politische Entscheidung, ob man, wie man das finanziert. Wichtig ist sicherlich, dass für die Infrastruktur mehr getan wird. Also bisher der Fall war, die ist vielleicht nicht ganz so schlecht wie ihr Ruf in Deutschland. Aber es gibt wirklich Investitionsbedarfe. Und wenn das Geld jetzt wirklich für mehr Infrastrukturinvestitionen oder auch andere Investitionen verwendet wird, dann ist das sicherlich nicht so schlecht. Mir persönlich wäre es lieber gewesen, man hätte sich auf das Sondervermögen Verteidigung konzentriert und die Investitionen mit Umschichtung finanziert. Aber dieses Gesamtpaket ist immer noch deutlich besser, als nichts zu tun und die Sicherheit Deutschlands und Europas zu gefährden.
Sie haben eben einen interessanten Satz gesagt, Sicherheit, also viele interessante Sätze, aber einer, Sicherheit ist Konsum. Zumindest habe ich das eben mitbekommen. Ich glaube, dass es unheimlich viele Menschen in Deutschland gibt, die das gar nicht genau unterscheiden können. Und ich glaube, dass die Politik das auch nicht unbedingt will, dass wir das unterscheiden können, damit man eben mehr Flexibilität hat. Wie schätzen Sie das ein, auch was Kommunikation anbetrifft? Sind wir mal ganz ehrlich, wenn ich mir die Haushalte der letzten Jahrzehnte anschaue, war in jedem Haushalt 40, 50, 60 Milliarden zum Thema Verteidigung vorgesehen. Und wenn man das über die letzten Jahre und Jahrzehnte gemacht hat und trotzdem hat man jetzt das Gefühl, man hat irgendwie gar nichts mit diesem Geld gemacht, dann könnte man ja durchaus auf die Idee kommen, die Frage zu stellen, könnt ihr nochmal darüber nachdenken, wie ihr das Geld bis jetzt ausgegeben habt und was wir da vielleicht auch optimieren könnten. Weil ich glaube, es ist der zweite oder drittgrößte Posten im Haushalt, solange ich mich damit beschäftige. Und das ist ja doch durchaus auch noch eine bemerkenswerte Geschichte, weil jeder hat irgendwie das Gefühl, wir haben jahrzehntelang kein Pfenniggeld für Verteidigung oder Sicherheit ausgegeben. Und das war ja faktisch nicht so.
Völlig richtig. Man muss schon fragen, wie kann das eigentlich sein, dass die Bundeswehr sich hinstellt und sagt, Deutschland ist nicht verteidigungsfähig. Das ist ja wirklich zu Protokoll gegeben worden. Da fragt man sich natürlich, ja, wofür hat man jetzt diese 50 Milliarden pro Jahr eigentlich ausgegeben, wenn wir nicht verteidigungsfähig sind? Ja, da hat es internationale Missionen gegeben, aber man hat schon den Eindruck, dass das Verhältnis aus Sicherheitsleistung, die man einkauft, und Kosten nicht stimmt. Ich glaube, darüber besteht auch Konsens, dass bei der Bundeswehr erheblicher Reformbedarf besteht. Und eigentlich ist es nicht so, dass man bei einem Unternehmen, das restrukturiert werden muss, erstmal ordentlich Geld hineingibt. So geht man eigentlich nicht vor, sondern man restrukturiert erst. Wir hatten hier nur die Dilemmasituation, dass die Änderung des Grundgesetzes, die hier erforderlich war, um mehr Schulden für Verteidigung machen zu können, die musste eben eigentlich, hätte die noch vor den Wahlen erfolgen müssen, die musste jedenfalls mit den Mehrheiten im alten Bundestag erfolgen, denn im neuen Bundestag wäre es deutlich schwieriger geworden, denn da haben radikale Parteien, also links- und rechtsradikale Parteien, eine Sperrminorität. Man braucht eine Zweidrittelmehrheit und die wird nicht mehr erreicht im neuen Bundestag, das heißt, eine Verfassungsänderung ist da deutlich schwieriger. Und deshalb hat man das eben im alten Bundestag durchgezogen. Ich habe mit Kollegen schon vor Weihnachten mal einen Artikel geschrieben und habe gesagt, passt auf, nach den aktuellen Umfragen wird es im neuen Bundestag keine Zweidrittelmehrheit mehr geben. Denkt mal nach über die Verteidigung, macht das vielleicht mal vor der Wahl. Das ist nicht geschehen und am Wahlabend haben die Politiker sich betroffen angeschaut, als wäre das überraschend. Und haben dann zum Glück, das finde ich sehr positiv, habe ich auch unterstützt, haben sie dann entschlossen gehandelt und diese Verfassungsänderung noch durchgebracht, bevor der neue Bundestag zusammentritt. Da hatten viele ein Störgefühl. Ist das eigentlich politisch? Ist das verfassungsrechtlich in Ordnung? Das wird sicherlich auch überprüft, verfassungsrechtlich. Aber die geopolitische Lage ist eben so kritisch, dass ich sage, das war der richtige Schritt.
Das Störgefühl ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Stichwort, weil es verlässt einen aktuell eigentlich nicht so wirklich, auch wenn man sich mit den Menschen in dem Land unterhält. Jeder hat irgendwie so ein bisschen ein Störgefühl auf der einen oder auf der anderen Seite. Und das ist, glaube ich, auch eine sehr gefährliche Situation, die wir dann auch sicherlich an dem einen oder anderen Wahlergebnis gesehen haben. Herr Fuchs, wenn Sie Wirtschafts- oder Finanzminister? Was wären eigentlich lieber? Wären Sie lieber Wirtschaftsminister oder wären Sie lieber Finanzminister vom Ressort her?
Ich bin echt ganz froh, da wo ich bin. Wenn ich es mir aussuchen müsste, würde ich aber natürlich gerne Finanzminister.
Okay. Und wünsch dir was. Wir haben jetzt Clemens Fuß als Finanzminister. Und was wäre das allererste, was Sie tun würden? Oder sagen wir die ersten drei Aktionen, die auch überhaupt gar keinen Aufschub erlauben würden, die Sie sofort angehen würden mit allem, was Sie dann in dieses Amt einbringen würden?
Man muss ja bedenken, der Finanzminister, genauso wie der Bundeskanzler, ist ja kein Diktator, sondern eher jemand, der moderiert. Das heißt, man ist eigentlich damit beschäftigt, Mehrheiten zu organisieren und zu versuchen, Konsens herzustellen. Und das ist auch richtig so, denn selbst wenn man diktatorisch entscheiden dürfte, sowas hat ja keinen Bestand. Sowas ist nicht nachhaltig. Das heißt, man muss eigentlich Menschen überzeugen, dass wir in der aktuellen Situation vermutlich gut daran tun, wenn wir den Schwerpunkt, wenn wir unsere Ressourcen etwas stärker als bisher konzentrieren auf Wachstum und eben auf Sicherheit und Verteidigung. Unsere Infrastruktur zu erhalten ist eben Teil dieses Wachstumsprogramms. Und das bedeutet eben, dass andere Ziele zurücktreten müssen. Wir wollen natürlich den Kern unseres Sozialstaats erhalten, aber wir wollen Ausgaben umschichten. Das heißt, wir müssen uns die Frage stellen, bei Ausgaben, die jetzt nicht prioritär sind, also die nicht zum Bereich Verteidigung, vielleicht auch Infrastruktur gehören, wo können wir da umschichten? Im Prinzip, wenn man für Verteidigung und Infrastruktur mehr Geld ausgeben möchte, könnte man auch Steuern erhöhen. Aber wenn wir Wachstum erhalten wollen, wenn wir bedenken, dass unsere Staatsquote in Deutschland von 45% auf 50%, knapp 50% gestiegen ist seit 2019. Also sie ist in der Pandemie gestiegen, das ist auch normal in einer Krise, aber die ist eben nicht wieder zurückgegangen. Dann kommen wir wahrscheinlich zu dem Ergebnis, dass Steuererhöhungen jetzt im Interesse des Wachstums nicht der richtige Weg sind. Das heißt eben Ausgabenumschichtung. Und man braucht in einer Gesellschaft, wenn man sich auf Ausgabenumschichtung einigen will und die Konflikte durchstehen will, die damit verbunden sind, da braucht man Leitplanken. Und eine Leitplanke könnte zum Beispiel sein, dass wir sagen, Sozialleistungen, die an die Ärmsten in der Bevölkerung gehen, die rühren wir nicht an. Das ist der Kernbestand des Sozialstaats. Aber andere Sozialleistungen, die stehen zur Disposition, genauso wie Subventionen an Unternehmen zur Disposition stehen, genauso wie Pensionen an Beamte zur Disposition stehen. Der größte Ausgabenposten im Bundeshaushalt ist hier der Zuschuss zur Rentenversicherung. Wir müssen also auf jeden Fall bei den Renten etwas machen, aber auch bei den Pensionen müssen wir das tun, der Beamten, damit das Ganze fair ist. Also wir brauchen Leitplanken, auf die wir uns einigen können für die Ausgabenumschichtung. Und wenn man diese Leitplanken mal hat, dann kann man das Ganze anwenden. Ein Vorschlag, den ich in dem Zusammenhang hier mal gemacht habe vor einigen Wochen, ist, das Elterngeld zu kürzen. Das hat dann zu sehr viel Widerständen geführt. Familie ist ein emotional besetztes Thema. Aber ich habe das gemacht, weil ich gesagt habe, wenn das Erhalten des Kernbestands des Sozialstaats darin das Ziel ist und dieser Kernbestand eben darin besteht, dass man Menschen von Kürzungen verschont, die sehr niedrige Einkommen haben, dann ist das Elterngeld eine Leistung unter vielen, die zur Disposition steht, weil das geht an Menschen mit bis zu 175.000 Euro Jahreseinkommen. Da fragt man sich natürlich, ist das wirklich so prioritär? Das hat schon einen Nutzen, aber ist das wirklich so prioritär, dass wir es erhalten müssen? Darüber müsste man dann reden. Wenn man hingegen politisch entscheidet, zum Beispiel alles, was an Familien geht, egal wie viel Einkommen die haben, das ist sakrosant, das rühren wir nicht an. Auch die Entscheidung könnte man politisch fällen, dann würde man sagen, das Elterngeld ist draußen. Das kürzen wir nicht. Ja, das sind letztlich politische Entscheidungen, da kann man als Wissenschaftler auch nicht sagen, das ist jetzt falsch oder richtig, sondern man kann nur sagen, ja, man braucht wahrscheinlich Leitplanken, um solche Ausgabenumschichtung vorzunehmen, und wenn man sich darauf geeinigt hat in einer Gesellschaft, dann kann man das Ganze auch umsetzen. Führt immer zu schmerzhaften Konflikten, aber das ist eigentlich der Job der Politik, das auszuhalten und das so zu moderieren, dass man sich am Ende einigen kann.
Mhm. Ich glaube, Ihre Ausführungen zeigen schon, wie komplex auch das ganze Thema ist, weil wir sprechen jetzt auch von relativ vielen kleinteiligen Haushaltspositionen, wo man auch jedes einzelne dann auch intensiv besprechen, sich auseinandersetzen muss, einen Kompromiss finden. Also das ist, wir haben von am Anfang von der Herkulesaufgabe gesprochen, das ist fast noch mehr. Sagen Sie, wir treffen uns nochmal irgendwann, dann sprechen wir nochmal über die Rentenproblematik, weil ich glaube, das braucht einen eigenen Podcast, weil das ist ja, also kann man sich ja fast nur noch an die Birne greifen, dass das irgendwie auch kaum thematisiert wird, zumindest mein Eindruck nach. Sagen Sie, es hat sich eine Expertengruppe zusammengetan oder altgediente, sehr erfahrene zusammengetan haben und einen Bericht veröffentlicht haben. Das war in den letzten 1, 2, 3 Wochen. Da ist, glaube ich, Lothar de Maizière dabei, der ehemalige Präsident vom Bundesverfassungsgericht. Wenn ich das richtig höre, ist Frau Jeckel ist dabei und Per Steinbrück. Hatten Sie schon Gelegenheit, in den Bericht mal reinzuschauen? Weil der soll ja im Grunde eine Bestandsaufnahme des Staates machen und aber auch Aktionen hervorrufen, die komplett überparteilich einfach dieses Land vielleicht in eine bessere Zukunft mitbegleiten sollen.
Ja, Initiative versucht ja so etwas wie die Modernisierung unserer staatlichen Strukturen zu erreichen, dafür Konzepte zu entwickeln. Ich hatte jetzt selbst die Freude, bei einer Teilgruppe da tatsächlich mitzuarbeiten. Frau Jäkel war ja zuständig für das Thema Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und da habe ich selbst mich beteiligt an der Arbeit im Hintergrund und ich denke, diese Kommission ist eben extrem wichtig, weil sie tatsächlich versucht, sehr grundsätzlich auf Deutschland zu schauen und diese Frage zu stellen, sind unsere Strukturen, wie wir sie haben, noch zeitgemäß oder müssen wir die verändern? Wir müssen ja bedenken, Deutschland ist institutionell so aufgestellt, dass ein Schwerpunkt gelegt wird auf Stabilität und Checks und Balances. Das heißt, wir haben Strukturen durch unseren Föderalismus, durch die Mitbestimmung der Länder, die Macht sehr, sehr stark verteilen, sodass man eigentlich nur im Konsens etwas ändern kann. Es muss ja bei vielen Entscheidungen der Bundesrat mitstimmen, wie jetzt auch jetzt bei der Einrichtung dieser Sondervermögen oder bei der Reform der Schuldenbremse. Und die Frage ist, ob man da vielleicht zu viel des Guten hat. Im Prinzip sind Checks und Balances ja eine gute Sache, aber in einer Zeit, in der Veränderungen notwendig sind, ist man vielleicht zu langsam. Checks und Balances sind gut, weil sie ja verhindern, dass die Politik Unsinn macht. Und keinen Schaden anrichten ist ja auch nicht schlecht in der Politik. Und dafür sorgen eigentlich diese Checks und Balances. Wofür sie nicht sorgen, ist, dass eben in Krisensituationen, wenn Veränderungen gefragt sind, wenn Reformen gefragt sind, dann wirklich Reformen stattfinden. Jedenfalls hält das hier und da auf. Und deshalb muss man immer wieder neu nachdenken, wenn die Welt sich ändert, ob man richtig aufgestellt ist. Und das ist ja das Anliegen dieser Kommission. Und deshalb halte ich sie für sehr wichtig. Sie beschäftigt sich dann ja mit ziemlich konkreten Dingen, zum Beispiel Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Das liegt in Deutschland im Argen. Oder wie bekommt man es eben hin, dass vielleicht in unseren politischen Entscheidungsgremien häufiger auch Menschen sitzen, die Erfahrungen haben aus anderen Bereichen des Berufslebens, also Wechsel zwischen Wirtschaft und Politik. Auch das könnte etwas ausgeprägter sein. Das findet in Deutschland nur sehr wenig statt. Wenn das zu viel stattfindet, kann das auch zu Problemen führen, natürlich zu Interessenkonflikten. Aber ein bisschen mehr könnte da stattfinden in Deutschland. Das sind alles sehr wichtige Themen. Wie ist es in einer Krisensituation? Hat man eigentlich auch eine klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten? Wir erinnern uns, dass in der Corona-Pandemie häufig unklar war, wer eigentlich für eine Entscheidung verantwortlich war. Da trafen sich dann alle Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin und am Ende wurde irgendwas entschieden, aber man wusste eigentlich nicht genau, wenn man nicht zufrieden war, wen soll ich denn jetzt abwählen? Und in der Demokratie muss man genau wissen, wen man abwählen soll, wenn einem eine Entscheidung nicht gefällt.
Wenn Sie mir nur mit Ja oder mit Nein antworten dürften, ist diese Kommission erfolgreich? Ja oder nein? Wird sie erfolgreich sein?
Da sage ich ja.
Sehr gut, das gibt mir sehr viel Hoffnung und auch viel Optimismus. Abschließende Frage. Wir sitzen ja nun zusammen und sprechen über Wirtschaft und Finanzen und alle möglichen Themen. Was macht Clement Fuß mit seinem Geld? Wie legt er an? Haben Sie einen Berater, der sich um Sie kümmert? Sagen Sie, naja gut, meine Ausbildung erlaubt es mir durchaus, mich da auch selbst zu betätigen. Darf die Frau das machen? Wie ist das für ihn geregelt?
Also ich habe das Privileg, dass ich ziemlich viele Schulden habe. Ich lebe in München und München ist eine teure Stadt, so dass ich mein Geld an Lech gehe in der im Abzahlen von Schulden. Ansonsten habe ich es gerne einfach und kaufe mir ETFs und das war's dann. Ich bespreche das schon mit meiner Frau und meinen Kindern, weil ich der Meinung bin, selbst wenn man sich für einen Experten hält, macht man weniger Fehler, wenn man mal mit anderen über Entscheidungen spricht. Und das versuche ich wirklich auch durchzuhalten. Da lernen ja auch wirklich alle dabei, die beteiligt sind.
Vielen Dank für die offene Einschätzung. Und Wir haben gerade gelernt, Clemens Hust hat das Privileg, Schulden zu haben. Das könnte auch schon eine Einstellung ausdrücken. Lieber Clemens Hust, vielen Dank für das tolle Gespräch. Und wir müssen nochmal zum Thema Rente zusammenkommen, weil ich möchte immer noch nicht verstehen, dass der demografische Wandel plötzlich um die Ecke kommt, obwohl er seit 100 Jahren bekannt ist. Vielleicht haben wir die Gelegenheit, uns nochmal dazu zu treffen und auszutauschen. Das war mir eine Freude. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Neuck.
Eine Produktion von Faux Professionnel.